Verehrte österliche Festgemeinde, in dieser vergangenen Woche auf Ostern hin hat die Wochenzeitung Die Zeit eine Titelgeschichte publiziert mit der Frage: Kann der Mensch sich ändern? Auf Ostern hin. Und man hat dieser Frage so viel Platz gewidmet, dass man ein Dossier daraus gemacht hat, also eine Ausfaltung des Themas auf mehreren Seiten. Überschrift innen: Ich nur besser? Fragezeichen. Ich nur besser. Und die Illustration zeigt also ein Engelchen und ein Teufelchen. Irgendwas dazwischen. Kann der Mensch sich ändern, liebe Schwestern und Brüder? Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen sich oft schon Vorsätze gemacht an Silvester. Nächstes Jahr mehr Bewegung, weniger Alkohol, auf Rauchen verzichten, 5 Kilo abnehmen, solche Sachen. Ich nur besser. Vielleicht nimmt sich auch jemand mal vor, ich bin nicht mehr so garstig zu meiner Nachbarin. Oder es gibt Eigenschaften an meinem Partner, die ich echt hasse, aber ich versuche, geduldiger zu sein. Ich nur besser. Bin ich dann schon ein guter Christ, wenn ich dann irgendwie besser werde? Reduziert sich Christentum auf ein bisschen besser werden? Liebe Schwestern und Brüder, das wäre nicht das Ding, wofür wir hier sind. C.S. Lewis, den ich oft zitiere, hat mal gesagt, ein anglikanischer Schriftsteller, gläubiger Mann und Apologet, hat mal gesagt: Wer bei der Frage stehen bleibt, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, der weiß noch nicht, was Leben ist. Wer bei der Frage stehen bleibt, ob man nicht auch ohne Jesus ein guter Mensch sein kann, der weiß noch nicht, was Leben ist. Liebe Schwestern und Brüder, es geht im Christentum nicht zuerst darum, anständig zu werden und in diesem Sinn besser zu werden. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir anständig sind und ein bisschen besser werden in dem Sinn, der hier gemeint ist. Aber das ist nicht gemeint mit der radikalen und dramatischen Veränderung, die Christus als Neuheit in diese Welt bringt. Wir haben in der ersten Lesung eine Rede gehört, die aus dem 10. Kapitel der Apostelgeschichte war. Petrus spricht seine Pfingstpredigt zu den Heiden. Diejenigen, die sich ein wenig in der Bibel auskennen, die wissen, dass im 2. Kapitel des der Apostelgeschichte die Pfingstpredigt des Petrus kommt an Pfingsten. Und da stehen Menschen aus aller Herren Länder, aber es wird gesagt, es sind alles Juden. Alles Juden, die aus der Diaspora oder aus Israel selber nach Jerusalem gekommen sind und sich dann von der Predigt des Petrus und der Jünger, auf die der Heilige Geist herabkommt, so ergreifen lassen, dass sie sich bekehren und anfangen, an Christus zu glauben. Und jetzt, in dem Text, den wir heute gehört haben, ist Petrus in Caesarea bei einem römischen Hauptmann namens Cornelius. Und er hat in einer Vision gesehen, dass es da diesen Petrus gibt, offensichtlich ein gottesfürchtiger Mann. Und Petrus kommt zu ihm nach Hause und fängt zu predigen an und sagt zum Beispiel einen Satz wie: Ihr wisst, dass, was da geschehen ist, da gab es diesen Jesus, der durch unser Land gezogen ist. Und dann sagt er: Und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Und am Schluss sagt er noch: Und dass jeder, der an ihn glaubt, die Vergebung der Sünden bekommt. So war das in diesem Text zu hören. Und dann heißt es, dann kommt der Heilige Geist auf die Menschen, die da versammelt sind, lauter Nichtjuden, also in der Sprache der Bibel Heiden. kommt der Heilige Geist auf sie herab und sie fangen an, irgendwie ergriffen zu beten und in Zungen zu reden. Und die, die dabei sind mit dem Petrus, seine jüdischen Freunde, wundern sich und fragen sich, wie gibt's denn das, dass auch Nicht-Juden plötzlich an Jesus glauben? Wahrscheinlich sind es die meisten von uns, liebe Schwestern und Brüder, die als getaufte Heiden hier sind. Und Petrus schildert in dieser Rede eben eine Dimension von einer Art von inneren Gefangenschaft oder einer Art von inneren Beklemmung, die verhindert, dass wir freie, neue Menschen werden. Im Bild gesprochen könnte man auch sagen, da gibt es den dicken Grabstein, der vor dem Grab Jesu extra hingewälzt worden war, damit ja nichts passiert, damit die Römer und das jüdische Establishment Sicherheit hatten, gell? Die klauen ihn nicht, den Leichnam, und erzählen dann, wer weiß was. Das muss absolut versiegelt sein. Dann haben sie auch noch Wachen hingestellt, und damit da nichts passiert, was wir nicht kontrollieren können. Der Grabstein ist auf geheimnisvolle Weise weggewälzt. Liebe Schwestern und Brüder, identifizieren wir Grabsteine für unser eigenes Leben? Ängste, Verwundungen, Bitterkeit, innere Regungen wie Missgunst und Neid, wie Wut und Zorn auf andere, vielleicht sogar Hass, der sich irgendwie aufstaut, vielleicht schlechte Angewohnheiten, die uns binden, die wir gerne loswerden, aber nicht loskommen davon. Alles, was uns vielleicht dunkel macht. Vielleicht neigen wir auch zu depressiven Zügen. Vielleicht lassen wir uns von dieser Welt und ihrem Bild von Welt so vereinnahmen, dass wir glauben, was soll's denn überhaupt? Und ist nicht am Schluss eh alles egal? Und der Letzte macht's Licht aus. Und es kommt Leid und Not und Tod ohnehin auf jeden zu. Der Grabstein, der auf unserer Seele liegt, liebe Schwestern und Brüder. Und jetzt kommt zum Beispiel einer wie Paulus, der macht eine Erfahrung, die alles anders macht. Alles anders macht. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt die Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht einfach, ich habe gelogen und Gott findet es nicht mehr so schlimm. Vergebung der Sünden bedeutet, ich lebe ein Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Ich glaube, ich bin der eigene Herr meines eigenen Lebens. Und ich bestimme, was gut und richtig ist. Und was mir nützt, ist zunächst mal mir das Allernächste. Vergebung der Sünden bedeutet neu sehen lernen, dass es einen Gott gibt, dem ich das Allerwichtigste in meinem Leben verdanke. Zunächst mal, dass ich überhaupt atme, dass ich überhaupt da bin, dass es eine Welt gibt, in der sich in geheimnisvoller Weise irgendwie auch um mich gesorgt wird. Natürlich darf und soll ich mich auch um mich sorgen. Aber dass sie da sind, dass ich da bin, das verdanken wir uns nicht selber. Dass wir Menschen um uns haben, hoffentlich, die gut zu uns sind, verdanken wir uns nicht automatisch selber. Dass wir eine großartige Schöpfung haben, verdanken wir uns nicht selber. Dass wir hier feiern können in diesem wunderbaren Gebäude, haben unsere Vorfahren so hergestellt. Verdanken wir uns nicht selber. Es gibt so viel in unserem Leben, was wir uns nicht selber verdanken. Leben wir aus Dank, liebe Schwestern und Brüder? Dass wir glauben, hoffen und lieben können, verdanken wir uns nicht selber. Christus will uns in eine Erfahrung führen, wenn ich mit Paulus sehen darf, da ist etwas, was uns von innen her den Grabstein unserer Seele wegnimmt und neu frei macht. Aus persönlicher Erfahrung, liebe Schwestern und Brüder, ich bin erst als 30-Jähriger Ordensmann geworden bei den Salesianern Don Boscos und habe davor nicht gelebt wie ein Ordensmann oder wie ein Mönch und habe schon einiges verstanden von dem, was da in meinem Leben schiefgelaufen ist, welche Erfahrungen von Abhängigkeiten da waren, welche Verwundungen ich zugefügt habe und vielleicht auch erlitten habe. Und die Erfahrung zu machen, dass etwas, was war und was nicht gut war, verwandelt werden kann in eine Erfahrung von Neuheit, von Vergebung. Denken Sie an Paulus, der plötzlich einsieht, er hat den Stephanus auf dem Gewissen, den ersten Märtyrer der Christenheit. Paulus ist ein Mörder. Und wissen Sie, was die meisten Historiker sagen, wem wir unsere Kenntnis vom Christentum am tiefsten verdanken? In der ganzen Welt bis heute? Paulus. Paulus ist neu geworden. Christus ist in der Lage, eine Veränderung zu schaffen, die unser Bild auf die Welt, auf uns selber, auf den Mitmenschen neu macht. Wir treten in eine neue Wirklichkeit ein. Augustinus hat mal zu seinen Mitbrüdern gesagt in seinem Kloster, meine Lieben, eigentlich ist der einzige Auftrag, den wir haben, die Augen des Herzens der Menschen reinigen zu helfen, damit sie neu sehen, zu wem sie gehören. Und damit sie in diesem Licht die anderen sehen. Noch einmal ein Zitat von C.S. Lewis. Ich glaube an Christus, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehen kann, sondern weil ich im Licht der Sonne alles andere sehen kann. Christus ist gekommen, von den Toten auferstanden, damit wir in seinem Licht die Welt deuten, die so viel größer ist als das, was wir sehen. Das drückt auch dieser Dom aus. Die Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind, ist so viel größer als das, was wir sehen. Und Vergebung der Sünden, Befreiung aus Zwängen, Gewalt, Ängsten, die uns gebunden halten, hilft uns, diese Befreiung neu zu werden und neu zu sehen. Und liebe Schwestern und Brüder, das ist so viel mehr als ein anständiger Mensch werden. Wissen Sie warum? Weil die Eröffnung dessen, was Christus uns zeigt, wir haben das eben im Evangelium gehört. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann sagt er, und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Die Offenbarung, dass Gott wirklich ein Vater ist, der sie und mich beim Namen kennt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, der sogar weiß, wie viele Haare sie auf dem Kopf haben. Und der weiß, was sie gern haben und was sie nicht so gern haben. Und der alles von ihnen kennt und weiß, aber nicht wie ein Kontrolleur, der den Daumen runterhält, sondern wie ein liebender Vater, der das Beste aus ihnen herauslieben will. Und wenn sie hinfallen, dann hilft er ihnen aufstehen und will wieder das Beste aus ihnen herauslieben. Und wenn wir plötzlich realisieren, wir sind wirklich Kinder, Kinder des Vaters. Wir sind keine Waisen, die sich erst einmal alles erkämpfen und durchsetzen müssen und schauen, wo sie bleiben. Wir sind Kinder des Vaters. Wenn wir das realisieren, liebe Schwestern und Brüder, dann ändert sich unser Leben. Dann ändert sich unser Blick auf die Welt und auf den anderen Menschen. Warum auf den anderen Menschen? Weil ich überhaupt keinen Grund habe anzunehmen, dass der liebe Gott den anderen weniger liebt als mich. Auch wenn ich ihn irgendwie nicht so mag oder nicht so toll finde. Bin ich bereit, auch dem, wie es Jesus am Gründonnerstag getan hat, die Füße zu waschen, weil er auch ein Kind Gottes ist? Verstehen Sie, wie sich die Erfahrung von Jesus berührt zu sein, wie das ganze Leben verändern kann, Schuld wegnehmen kann, die Perspektive neu öffnen kann, ein neuer Mensch werden. Paulus sagt uns, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Jetzt fragen Sie vielleicht, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Sie haben vorhin die wunderbare Episode mit Maria von Magdala gehört, die weinend am Grab steht, Sehnsucht hat nach dem, der von ihr genommen worden ist, der fürchterlich gequält und gefoltert und zu Tode gekommen ist und in diesem Grab da liegt. Und sie schaut mit weinenden, sehnsüchtigen Augen da hinein und sieht zwei Engel. Liebe Schwestern und Brüder, im Tempel des alten Jerusalem war das Allerheiligste, das enthielt die Bundeslade, da durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr am Tag der Versöhnung hineingehen. Da war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und auf der Bundeslade waren zwei Engel gefertigt aus kostbarem Metall. Zwei Engel. Maria geht ins Grab und sieht zwei Engel da sitzen. Und sie sagen ihr, wen suchst du, warum weinst du? Und er steht hinter ihr. Und liebe Schwestern und Brüder, das Allerheiligste im Tempel von Jerusalem ist ein Bild für das verlorene Paradies. Der Mensch sehnt sich, wieder hineinzukommen. Und Johannes schildert im Evangelium, dass das Grab Jesu in einem Garten liegt. Und was denkt sie? Er ist der Gärtner. Er ist der Paradiesesgärtner. Da beginnt eine neue Wirklichkeit. Und die neue Wirklichkeit besteht dann darin, sie erkennt ihn nicht sofort, ihre Augen sind noch gebunden und gehalten. Und er spricht sie an, sie denkt, es ist der Gärtner und wendet sich nur halb um. Und dann sagt er, Maria. Und sie spürt, liebe Schwestern und Brüder, ins Paradies zurückkehren bedeutet lernen zu hören, ich bin gemeint. Ich bin gemeint, erkennt meinen Namen. Und jetzt dreht sie sich um. Und jetzt spürt sie im Herzen, er ist es, er lebt. Er lebt. Und sie will ihn festhalten. Wahrscheinlich gibt es in ihrem Herzen das, jetzt ist alles wieder so wie früher. Endlich ist er wieder da. Aber es ist anders. Du hast jetzt mich in dir. Und geh raus und geh zu den Menschen und erzähl ihnen, du bist die Apostelin der Apostel. Erzähl ihnen, was dir passiert ist und dass du neu ins Leben gekommen bist, eine neue Perspektive hast, einen neuen Sinn für dein Leben hast. Liebe Schwestern und Brüder, wie lernen wir Gottes Stimme in unserem Leben hören? Wie lernen wir, dass wir gemeint sind? Wie spricht Gott in die Welt hinein? Und das ist ein bisschen eine katholische Tragödie, wenn ich ehrlich bin. Er hat uns ein Buch hinterlassen, in dem auf ungefähr 1500 Seiten steht, wie er in die Welt hineinspricht. Das Buch nennt sich Heilige Schrift. Und wenn Sie sehen, wie wir im Gottesdienst, in der Liturgie, wie feierlich wir damit umgehen, ja, wir lesen heute zwei Lesungen, dann singt uns der Chor oder der Lektor einen Antwortgesang aus der Heiligen Schrift, dann kommt das Evangelium, wir stehen alle auf, das bedeutet, jetzt kommt Jesus und spricht zu uns. Und es kommt der Weihrauch und die Leuchter stehen dabei, der das Evangelium vorträgt, küsst das Buch. Das heißt, in der Liturgiesprache, das ist unglaublich wichtig, was da jetzt alles gesagt wird. Und wenn Sie sich dann ehrlich fragen, welche Rolle spielt das Wort Gottes in meinem alltäglichen Leben? Da sind wir Katholiken in der Regel nicht so wahnsinnig gut. Ich möchte Sie einladen, liebe Schwestern und Brüder, weil es um die Frage geht, wie lernen wir Gottes Stimme hören in unserem Leben? Lernen wir in die Stille gehen und in der Stille die Heilige Schrift auf uns wirken lassen? Eine kleine Übung jeden Tag. Stille, Gott spricht in die Stille und sein Wort spricht zu uns. Lesen Sie den Abschnitt, der an diesem Tag in der Heiligen Messe gelesen wird. Gibt es gute Materialien dazu? Lassen Sie es auf sich wirken. Fragen Sie den Herrn, was bedeutet das für mich? Und ich mag Ihnen fast versprechen, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie das regelmäßig tun, wenn sie regelmäßig in die Stille gehen und den Herrn bitten, ihnen zu helfen, die Beziehung zu ihm zu pflegen, dann werden sie in der Erfahrung wachsen, ich bin gemeint und ich bin dein Kind und dein Bruder Jesus und ich bin Kind des Vaters und ich bin berufen, etwas in die Welt hineinzugeben, was nur ich in die Welt hineingeben kann, mit meinem Auftrag und mit meinem Glauben. Wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, Sie sind nicht nur Kind Gottes und Gott kennt nicht nur Ihren Namen, Sie sind auch sein Kunstwerk, weil er hat sie einzigartig geschaffen. Das, wer sie sind und wie sie sind, hat er in sie hineingelegt, damit sie ihren Auftrag in der Welt wahrnehmen und sein Leben und seine Auferstehung verkünden. Sie sind auch sein Kunstwerk, auch wenn man es uns manchmal nicht ansieht. Aber ich habe wirklich viele Menschen in meinem Leben treffen dürfen, wo das auf einmal aufgeleuchtet ist und man gespürt hat, die sind ein Kunstwerk. Und ein abschließendes Wort noch zur Frage, bin ich schon ein liebender Mensch? Die meisten von uns lieben jemanden oder irgendwas. Gott sagt, wir sollen ihn vor allem lieben, weil dann lernen wir die anderen mit seiner Liebe lieben. Und ich habe einen wunderbaren Satz gehört von einem kolumbianischen Philosophen, der sagt, jemanden lieben lernen bedeutet den Grund verstehen lernen, warum Gott diese Person geschaffen hat. Jemanden lieben lernen bedeutet den Grund verstehen lernen, warum Gott diese Person geschaffen hat. Weil Gott in dieser Person lebt, weil er auferstanden ist, weil er uns den Himmel neu aufgemacht hat, schenken wir einander diese Hoffnung. Jesus lebt. Halleluja.